1 Talk. Jetzt mit Uwe Berndt.
Ich bin sicher, meine Damen und Herren, dass Sie in den kommenden 2 Stunden Dinge über meinen Gast erfahren werden, die Sie nicht erwartet hätten. Seit Jahrzehnten haben wir ein festgeprägtes Bild von dieser Frau. Ein bisschen schrill, ein bisschen laut, ein bisschen esoterisch. Aber die Wirklichkeit sieht ja doch anders aus. Herzlich willkommen, Nina Hagen.
Hey, guten Morgen.
Sie sehen großartig aus, super gestylt, heute mit grünen und gelben Federn im Haar. Grün und Gelb, sind das Ihre Lieblingsfarben oder ist das heute gerade mal so angesagt gewesen?
Gib mir eine Farbe und die Farbe ist meine Lieblingsfarbe. Alle Farben sind meine Lieblingsfarben.
Das sieht auf jeden Fall ganz außergewöhnlich aus. Die Jüngeren kennen Sie spätestens aus der Fernsehsendung noch Popstars. Die Älteren schwärmen noch für die Nina Hagen Band aus den 80er Jahren. Andere denken eher so an die indische Phase. Aber das ist ja alles Vergangenheit.
Ich habe ja dieses Jahr mein 40. Bühnenjubiläum, weil ich mit meinem 15. Lebensjahr mit meiner Mutter am Annaberger Theater Kankan getanzt habe und im Chor mitgesungen habe. Also rechne mal an allen Fingern nach, das ist jetzt 40 Jahre her.
Ich bin sehr gespannt auf die Nina Hagen des Jahres 2010. Die lernen wir heute näher kennen. Gerade war sie wieder im Studio, hat neue Platte produziert, noch kennt sie keiner. Und sie hat ihre Autobiografie veröffentlicht mit dem Titel Bekenntnisse. Was hat diese Frau noch zu bekennen? Das erfahren wir heute Vormittag.
HR1 bewegt.
So soll man anfangen, wenn man mit Nina Hagen über ihre Kindheit spricht. Ich schlage mal vor mit den Rollschuhen, oder? Die waren für die kleine Nina doch wichtig.
Ja, also ich habe heute immer noch diese mit den 4 Rädern, rechts, links, vorne, rechts, links, hinten. Es gibt ja auch die Inline-Skates, aber die kann ich nicht.
Die mit den 4 Rädern, die hatte ich auch noch.
Ja.
Genau. Die waren sehr wichtig, denn damit konnten sie zwischen Vater und Mutter hin und her düsen, ja. Die sich sehr früh getrennt hatten.
Genau. Ich war total mobil und bis zum heutigen Tag habe ich auch nie eine Fahrerlaubnis gemacht. Ich mag nicht selber Auto fahren. Ich habe zwar schon Fahrstunden mal genommen, aber ich habe mich entschlossen, ich werde nie mit dem Auto irgendwo auf der Autobahn rumkurven. Ich werde nie eine Fahrerlaubnis machen.
Aber bleiben wir mal bei Ihrer Kindheit erstmal. Also Sie sind damals mit den Rollschuhen zwischen Papa und Mama hin und her gedüst, weil die ja getrennt waren. Am liebsten hätten Sie bei Ihrem Papa gewohnt, aber das ging nicht.
Nee, das ging nicht. Das Sorgerecht hat meine Mutter gehabt, das alleinige Sorgerecht. Und mein Vater sollte Alimente zahlen, was er nicht konnte, weil er halt durch seine kritische Haltung irgendwann abgesägt wurde und seine Filme wurden nicht mehr produziert. Mein leiblicher Vater hatte genauso wie später Biermann auch keine einfache Beziehung mit der DDR-Zensur.
Ihr Vater war Hans Hagen und er hatte ja auch schon im Dritten Reich schwer unter den Nazis zu leiden und hat das
kommt aus einer jüdischen Familie. Seine Mutter ist Deutsche, keine Jüdin. Der Vater war Jude. Eine Bankiersfamilie, ganz tolle Leute. Die Oma und der Opa, die durften erst heiraten, nachdem das dritte Kind schon auf der Welt war. Es gab damals schon und heute immer noch bei den Juden so einen Rassismus, dass sie es nicht gerne sehen, wenn nicht-jüdische Frauen geheiratet werden oder umgekehrt, wenn eine jüdische Frau einen nicht-jüdischen Mann heiratet. Das finde ich alles ganz traurig.
Bleiben wir nochmal bei Ihrer Kindheit. Wir reden über die frühen 60er Jahre in Ost-Berlin, Berlin-Friedrichshain. Ihre Eltern waren alles andere als religiös. Kirche war verpönt damals im Arbeiter- und Bauernstadt und trotzdem hat die kleine Nina schon irgendwie eine Beziehung zum lieben Gott gehabt. Wie kam das denn dann?
Weil ich wahrscheinlich nicht solche traumatischen Erlebnisse mit mir rumschleppen musste. Ich war ja noch ganz klein, ich kam ja ganz frisch auf die Welt, aber meine Eltern sind ja aus einer Generation, mein Vater wurde gefoltert, meine Mutter hat auch ganz schlimme Sachen in der Kindheit erlebt. Ich kann die verstehen, dass sie überhaupt keine Lust hatten, sich über einen lieben Gott überhaupt nur Gedanken zu machen.
Und wie hat die kleine Nina dann den lieben Gott gefunden, wenn die Eltern ihr das nicht vormachen konnten?
Der liebe Gott und das Leben selber hat mich diesen Weg gehen lassen, dass ich Stück für Stück immer mehr verstanden habe, dass es einen Gott gibt und dass wir uns auf ein ewiges Leben freuen können und dass das hier ein wahnsinnig gefährlicher Boden ist. Ein gefallener Planet, wo ganz viele schreckliche Sachen passieren, wo die Menschen sich wirklich das Schlimmste, das Unausdenkbare gegenseitig antun können. Und gleichzeitig gibt es aber auch das absolut Gute im Menschen. Und das herauszuarbeiten, Das war immer so mein Drang, mein Sturm und Drang, mein Seelendrang.
Ihre Mutter war damals schon eine der berühmtesten Schauspielerinnen der DDR, Eva Maria Hagen sozusagen, die Brigitte Bardot des Ostens. Fand die kleine Nina das damals gut oder schlecht?
Also ich fand das ganz toll, weil meine Mutter war ja auch Sängerin und Musikerin. Die hat ein Lied nach dem anderen auf der Gitarre gespielt. Ganz tolle Lieder. Und ich fand es nur insofern total bekloppt, weil als kleines Kind, da hatte ich keinen Namen. Die Menschen haben mich alle immer nur die Tochter von Eva Maria Hagen genannt. Also ich war nur eine Tochter von irgendeiner berühmten Schauspielerin.
Mussten Sie um Aufmerksamkeit kämpfen?
Ich habe um Liebe gekämpft.
Ja.
Das macht doch jeder, hoffentlich.
Das alles beschreiben Sie auch in Ihrer Autobiografie, Bekenntnisse. Da sind Sie sehr offen, habe ich das Gefühl. Auch eben schreiben Sie relativ klar, dass es nicht immer ganz einfach war mit Ihrer Mutter.
Ja, aber trotzdem habe ich Sie wahnsinnig lieb.
Über dieses Buch reden wir gleich noch ausführlicher. Wir werden im Laufe der Sendung noch 3 handsignierte Exemplare des Buches verschenken. Aber dafür müssen Sie eine kleine Quizfrage beantworten können, um dieses Buch zu bekommen. Gleich mehr mit Ihnen Hagen. Nina Hagen war es von klein auf gewöhnt, beobachtet zu werden, im Guten wie im Schlechten. Einerseits die berühmte Mutter und dann kam später ja auch noch der regimekritische Stiefvater dazu, Wolf Biermann. Für viele ein Hoffnungsträger in der DDR, für das Regime ein Feind. Konnten Sie den leicht als Ersatzpapi akzeptieren?
Ja, sehr leicht. Also am Anfang gab es erstmal die große, bedeutende politische Diskussion, weil ich kam ja als braver junger Pionier aus einer Schule und aus einem Umfeld, wo wir Vietnam unterstützten. Wir waren natürlich gegen den Vietnamkrieg. Wir haben Pioniernachmittage gehabt, wo wir Altstoffe gesammelt haben, wo wir alte Leute betreut haben, wo wir alten Leuten geholfen haben. Und das war für mich alles gut. Das für mich, ich wäre, glaube ich, ewig nicht auf den Gedanken gekommen, dass es sich um stalinistisch-sozialfaschistische Kontrollfreaks handelt, die uns da keine Reisefreiheit gönnten und uns scharf gemacht haben.
Und diese kritischen Aspekte, die hat Wolf dann eingebracht?
Genau. Und ich habe mich erst dagegen gewehrt, weil er hat irgendwie gegen Walter Ulbricht gewettert. Und ich habe gesagt, ich schätze Walter Ulbricht, weil er in der Hitlerzeit den Mut aufgebracht hat, seine Klappe zu öffnen. Und das Sechseln ist natürlich niedlich.
Sie waren dann natürlich, als Sie da mit Eva Maria Hagen und Wolf Biermann zusammengelebt haben, ständig im Visier der Staatssicherheit. Fühlten Sie sich unfrei? Fühlten Sie sich bedroht?
Nee, ich fühlte mich seit meinem 17. Lebensjahr überhaupt nicht mehr bedroht, weil ich habe ein Nahtoderlebnis gehabt, wo ich aus tiefster Not im Sterben nach Gott um Hilfe geschrien habe und von Gott gerettet worden bin. Ich hatte ein richtiges, klassisches Nahtoderlebnis, so bezeichne ich das, dass ich dann die ganze Nacht nicht mehr in meinem Körper war, sondern ich war quasi ein Stück weit im Himmel, aber nur für eine Nacht. Und seit ich das wusste, gehe ich halt mit einer riesengroßen Pferdestärke durchs Leben.
Die Staatssicherheit hat dann später dafür gesorgt, dass die Stieftochter von Klassenfeind Biermann nicht zur Schauspielschule gehen durfte. Dann sind sie erstmal abgehauen, haben sich eine Weile in Polen rumgetrieben und dort Musik gemacht und dann mit viel Glück doch noch eine offizielle Gesangsausbildung machen können. Immerhin diese Ausbildung, das hört man, also da hat jemand sein Fach gelernt.
Ja, aber ich konnte vorher schon so gut singen, ja. Mhm. Also wo ich in Polen war, war ich quasi schon fertig, eine Profisängerin.
Ja, ja.
Und dass ich dann zum Zentralen Studium für Unterhaltungskunst gegangen bin, das war eine interessante Zeit, weil ich halt auch mit anderen Sängern und Sängerinnen, wie sagt man, ein Kollektiv gebildet habe. So ähnlich wie bei Popstars, die Mädels und Jungs, die dann zusammen wochenlang, monatelang Entertainment lernen.
Das DDR-Castinglager. Sie waren danach als Schlagernutte unterwegs, so nennen Sie es selber. Was
ja,
so, war so schlimm?
Ja, das kam von einem Traum. Ich hatte da während dieser Zeit einen Traum in Ostberlin und da waren alle angezogen wie Nutten und das war auch so in den Texten auch nur ganz oberflächlich über die Liebe oder so gesprochen wird. Man kennt es ja, Schlager. Mhm. Ich habe ja nichts gegen Popmusik, populäre Musik. Aber
es war nicht das, was sie wirklich drauf hatten. Es war nicht, dass sie liefen sozusagen.
Ich wollte, wenn denn, schöne Chansons oder tiefgründige Sachen oder politische Lieder oder, you know, was man Hand und Fuß hat. Und diese furchtbaren Schlager, mir ging es da richtig körperlich schlecht, wenn ich so schlechte Schlager hören musste.
Aber ein Titel von damals, der wurde dann zum Kult, zum Riesenhit und heute wieder...
Das war ja eine Schlagerverscheißerung übrigens. Den eben. Haben wir so gestaltet, weil wir wollten eigentlich den Schlager auf die Schippe nehmen.
Der Titel ist heute wieder Kult. Es geht um Du hast den Farbfilm vergessen. Mhm. Und Sie schreiben in dem Buch, der hat so eine klare Ironie, dass jeder DDR-Bürger das sofort als Ironie erkannt hat. Erklären Sie dem Wessi, wo ist die Ironie?
Wahrscheinlich in meiner Verweigerung, eine normale Schlagersängerin dabei zu sein, sondern immer noch verrückte Hüte aufgehabt, riesengroße Plateauschuhe und vor der Kamera wegrennen und unerotische Riesenschritte auf der Bühne machen, so, zu dieser Marschmusik.
Also das passte nicht zusammen, die Optik und die Musik, das war die Ironie.
Right, I think so.
Wir hören es nochmal, weil es so toll ist. Nina Hagen,
oh my God.
Du hast den Farbfilm vergessen.
Ach du Liebe.
Bernd und Nina Hagen, ich bin sehr gespannt auf Ihre neue Platte, aber ein bisschen dürfen wir auch noch mal in den guten alten Zeiten schwelgen. Das hier, das ist die Musik, mit der Nina Hagen in den 80er Jahren so spektakuläre Erfolge feierte.
Sind die Elefanten und was ich gern male, sind Wale.
Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr.
Rangehen, rangehen, wenn du scharf bist, musst du rangehen.
Diese Musik, die hat auch nach 25 Jahren noch unglaublich viel Kraft und Sie mussten auch wieder schmunzeln. Hören Sie das selbst noch gerne oder haben Sie da nichts mehr mit zu tun heutzutage?
Das ist einfach klassische Rockmusik, das ist einfach gut.
Ja, es ist einfach gut.
Egal wer das jetzt ist, ob ich das bin oder wie oder wer das, you know, wenn ich das nicht wäre, würde ich es auch gut finden. Mhm.
Schade, dass das mit der Nina Hagen-Band so schnell vorbei war, oder?
Well, ich habe ja trotzdem weitergemacht, bloß haben die Medien dann... so getan, als ob das irgendwie ein Grund wäre, nicht weiterzumachen. Ich habe immer eine Band gehabt. Das war halt eine tolle Band für eine tolle Zeit. Was hätten denn die ganzen vielen anderen Musiker ohne mich gemacht? Hello?
Gut, reden wir über die Jetztzeit. Sie waren gerade wieder im Studio. Sie machen gerade wieder eine neue Platte. In welche Richtung geht das dann?
Das ist halt uralt traditionelle amerikanische Gospelmusik, die kommt aus dem schwarzen Amerika. Das ist von den Leuten erfunden worden, entwickelt worden, die auch den Blues erfunden haben. In der New Orleans-Ecke, die Leute um The Dixie Hummingbirds, das ist ein riesen vergessener Schatz, den müssen wir heben, Leute.
Und die neue Platte hat genau diese Schätze?
Und da habe ich ein paar Schätze rausgefischt.
Da die Platte ja noch nicht vorliegt, machen wir jetzt das zur Klampfe. Ich bin sehr froh, dass Sie die mitgebracht haben. Eine uralte Gitarre.
Das habe ich neulich in den Topanga Canyons gekauft, wo ich in Amerika wohne. Da haben wir auch die Platte gemacht im Studio in Malibu mit meiner uralten Band aus den 80er Jahren. Und ich liebe zwölfseitige Gitarren. Das ist ja...
Was möchten Sie jetzt gerne spielen?
Also ich spiele euch mal von Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.
Nina Hagen in Haia.
I die and they lay me to rest, I'm gonna go to the place that's the best. When they lay me down to die, I'm going up to the spirit in the sky. Going on up to the spirit in the sky. It's where I'm gonna go when I die. When I die and they lay me to rest, I'm gonna go to the place that's the best. Yourself, you know it's a must. Gonna have a friend in Jesus. So you know that when you die, he's gonna set you up with the spirit in the sky. Yeah, he's gonna set you up with the spirit in the sky. where you gonna go when you die. When you die and they lay you to rest, you gonna go to the place that's the best. And never sin, never was a sinner, 'cause I got a friend in Jesus. So you know that when you die, he's gonna recommend you to the spirit in the sky. Yeah, he's gonna recommend you to the spirit in the sky. That's where I'm gonna go when I die. When I die, they lay me to rest, gonna go to the place that's the best. Spirit in the sky. Spirit in the sky. Hello, Spirit in the Sky, Abba, Father.
Super.
Goodness.
Super. Yibi. Dankeschön. Sehr schön.
You're very welcome.
Der HR1-Talk heute mit Nina Hagen. Eine wichtige Station in ihrem Leben war auch Indien. Ihre Zeit im Ashram damals, ihre Besuche beim Guru. Was hat sie damals dorthin gezogen?
Ein Lichtbildervortrag von einer Freundin, die war früher mal Stewardess und die ist durch die ganze Welt gefegt und hat dann eines Tages diesen als heiligen verehrten Typen da in Indien getroffen und einen Verlag für ihn gegründet und 1000 Bücher über ihn geschrieben. Und diese Bücher habe ich gelesen und habe mir Gedanken gemacht, weil in meiner Bibel, in den Hebräern, im Neuen Testament, da steht eine sehr interessante Geschichte drin über eine sehr mysteriöse Figur in der Bibel, die nennt sich der König von Salem. Das bedeutet übersetzt der König des Friedens und der König der Gerechtigkeit. Und der und Jesus Christus zusammen, die haben ganz groß was zu tun für die Errettung der Menschheit. Alle beide, dieser Melchisedek, König des Friedens, und der Jesus Christus, der König der Könige. Und das heißt, die Beschreibung des Melchisedeks passt sehr auf diesen Guru in Indien.
Sie haben dann oft diesen Guru besucht, Sie haben auch oft im Ashram gelebt.
Ich habe auch einen Film drüber gemacht, einen Dokumentarfilm drüber gemacht.
Haben sich dann aber nach ein paar Jahren wieder abgewandt davon. Warum das?
Ich war nie fanatisch dabei. Also ich war nie ständig hingerannt gekommen, obwohl einige der Fanatiker dort immer gesagt haben, ich soll kommen, ich muss jedes Jahr kommen, ich muss dort am Navaratri teilnehmen, am Erneuerungsfest und so weiter, wo man 9 Tage lang hungert und fast überhaupt nicht zum Schlafen kommt und nur Mantras duseln muss. Und ich habe da schon Leute gesehen, die wurden wieder nach Hause geschickt, weil sie nämlich einfach schlichtweg verrückt geworden sind. Also denen ging es psychisch richtig dreckig, auch physisch. Sehr oft habe ich mir dort Parasiten eingefangen mit indischer Antibiotika, fast umgekommen, ganz viel Gewicht verloren und dann beim letzten in dem Besuch war ich hier in Deutschland angekommen und wieder mal todkrank, Durchfall, Kotzeritis, alles auf einmal und Tropeninstitut hat nichts gefunden, kein Virus, keine Schnecke, kein Wurm, kein gar nichts und dann wäre ich fast an gar nichts gestorben. Gott sei Dank bin ich aber noch da.
Das heißt, im Nachhinein hat es Ihnen mehr geschadet als genutzt?
Nee, es hat mir, glaube ich, sehr viel genutzt, weil ich kann jetzt sehr gut die Geister unterscheiden und ich habe auch keine Angst mehr vor nichts und niemand und Jesus Christus wohnt in meinem Herzen und er hat sich das alles mit mir zusammen Hand in Hand angeguckt. Ich war nie alleine dort.
Also der Hinduismus war für Sie eine gute Erfahrung?
Ja, und ich habe auch sehr viele Freunde, die Hindus sind. Es ist jetzt nicht so, dass ich Menschen, die Hindus sind, nicht mehr mag, nur weil ich für mich halt festgestellt habe, dass der Hinduismus ein rassistisches Kastensystem hat, zum Ersten, wo zum Beispiel dunkelhäutige Hindus gar nicht erst in Tempel betreten dürfen oder andere Sachen. Stück für Stück riss der Vorhang auf. Unter anderem hat mir mein ehemaliger Guru auch gesagt, komm bloß nicht im Hochsommer nach Indien. Ich sag, warum denn nicht? Ja, das ist zu heiß für mich. Aber jetzt habe ich erfahren, der wahre Grund ist, weil sie da immer so eine blutigen Ziegenopfer machen und das sollte ich nicht sehen.
Als Vegetarierin hätten sie da den Mund aufgemacht und gesagt, das passt mir nicht, genau.
Vor allen Dingen, also ich meine, ich bin keine fanatische Vegetarierin, auch nicht. Ich bemühe mich nur, ethisch bewusster Essenverzehrer zu sein. Wenn ich Eier esse, dann freue ich mich, wenn ich das von freilaufenden, gesunden Hühnern machen kann, glückliche Hühner. Oder wenn ich Fisch esse, dann freue ich mich, wenn es aus dem gesunden Freiheitsbereich der Fische kommt.
Nina Hagen und ihre Erfahrung mit dem Hinduismus. Und gleich haben wir einen Überraschungsgast für Sie.
Ach nee.
Auf den ersten Blick fragt man sich, was mag diesen Menschen hier mit Nina Hagen verbinden? Aber ich weiß, dass er ihr sehr, sehr wichtig ist. Wir sind jetzt verbunden mit dem Pfarrer Kalle Terhorst.
Oh,
hallo.
Wie süß. Kalle!
Hallo, Nina.
Ach, wie lieb von
Kannst
dir.
Kannst du mich hören?
Ja, ich kann dich gut
Hörst
hören.
Hörst du mich? Ja.
Wie hat der evangelische Landpfarrer aus Schüttorf in Niedersachsen Nina Hagen kennengelernt?
Ja, 2006, wir haben eine Kampagne gemacht gegen den Irakkrieg und gesagt, alle Soldaten, die da nicht hinwollen, die nicht in den Krieg wollen, notfalls verstecken wir die sogar. Und das hat Nina Hagen irgendwie im Fernsehen gesehen. Und so haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir einmal Hand in Hand demonstriert in Berlin zum Bundeskanzleramt und da einen offenen Brief hingebracht, der ja auch in Ihrem tollen Buch drin ist.
Und Sie haben dann nicht nur über den Krieg diskutiert, sondern später auch über sehr private Dinge.
Über den Frieden.
Ja, was heißt über private Dinge? Wir diskutieren immer darüber, was ja eigentlich nicht privat ist, wie man Frieden herstellt in den Familien und in der Politik. Und vor allen Dingen sind wir gegen das Militär. Immer wieder gegen das Militär, gegen Atomkraft, Atombomben und so weiter. Das ist unser zentrales Thema.
Aber Sie sind ja auch deshalb sehr wichtig, weil Nina Hagen sich letztes Jahr von Ihnen hat taufen lassen, nachdem sie vom Hinduismus sich ein bisschen entfernt hatte. Wie kam es denn dann dazu, von der politischen Diskussion zu dieser ganz privaten Taufe?
Na gut, einmal, weil wir uns ja gut kannten, aber das ist ja in Nina selbst herangereift, nicht? Sie, so beschreibt es ja auch in ihrem Buch. Und ich habe einfach immer wieder erfahren, wie viel Nina weiß, also von der Bibel, von Theologie, und war immer überrascht über ihre vielen Kenntnisse, aber vor allen Dingen die Überzeugungskraft ihres Glaubens. Und da hat sich das einfach ergeben. Das war ein Prozess.
Mein Pastor hat gemerkt, dass ich Jesus Christus schon Ewigkeiten liebe und mich so danach gesehnt habe, endlich in einer richtigen christlichen Familie zu Hause zu sein und nicht ständig immer angebaggert zu werden unter dem Motto Nina Hagen, die Buddhistin. Hello.
Ja, ich weiß noch, weil ich im Sommer, letzten Sommer in Spanien war, und da hast du mir eine E-Mail geschickt und hast da drin geschrieben, ich werde vor deiner Kirche so lange singen, bis du mich taufst.
Ja, weil ich dachte, vielleicht hat irgendjemand was dagegen, das kann ja nicht sein.
Ach, die hätte ich erst ein bisschen singen lassen, ich meine, das ist ja keine Drohung, oder?
Ja.
Ich hätte ihn voll gegospelt.
Das heißt, Sie sind sich auch sicher, dass diese Begeisterung für Jesus nicht irgendwie eine neue Modewelle bei Nina ist?
Ja, hundertprozentig. Das kommt doch ganz tief aus dem Herzen, aus ihrer Geschichte. Das ist ein langer Weg, so wie bei mir auch, nicht?
Und sie singt tatsächlich manchmal in Schüttorf im Hausfrauenchor mit, Nina Hagen?
Ja, natürlich, ich bin auch eine Hausfrau. Ich war jahrelang alleine, wie sagt man auf Englisch, Stay-at-home-Mom. Mein Sohn wird jetzt 20 und ich war die letzten Jahre Stay-at-home-Mom. Ich war immer zu Hause für meinen Sohn. Ich bin eine Hausfrau. Ja. Hallo.
Wie funktioniert das dann, der Hausfrauenchor in Schüttorf und Nina Hagen dazwischen? Man stellt sich das ein bisschen skurril vor.
Im Gospelchor, da sind etwa 40 Frauen und Männer drin, aber eben auch viele Hausfrauen, Landfrauen, und das finde ich auch ganz toll, dass gerade in so einem ländlichen Bereich richtig Aufbruch da ist, ne?
Nina Hagen hat ja ihr ganzes Leben im Mittelpunkt gestanden, ob sie das wollte oder nicht. Wie funktioniert das dann in der Gemeinde in Schüttorf?
Nina Hagen ist ein Stargast irgendwo, immer. Aber auf der anderen Seite, so wie sich Nina Hagen verhält zu den Menschen, sagen die Leute, die ist eine von uns. Das ist eine ganz normale Frau, die wird so nett und freundlich angenommen. Und das merkt sie auch. Sie merkt einfach, dass keine Unterschiede mehr gemacht werden. Obwohl es natürlich so ist, die Kinder wollen Autogramme, wollen schnell mal ein Handyfoto. Aber auch da benimmt sich Nina immer wie eine ganz liebe, einfache Frau und macht da nicht irgendwelche Allüren und sowas. Deswegen ist sie auch so beliebt, ne?
Kalle Terhorst, so. Pfarrer in Schüttorf. Herzlichen Dank.
Tschüss, Kalle, wir quatschen später.
Ja, God bless you.
Tschüss.
Talk. Jetzt mit Uwe Berndt.
Nina Hagen hat heute schon viel aus ihrem Leben erzählt, von ihrer Religiosität, von ihrer Suche nach Jesus. Was wäre, frage ich mich, wenn Sie in der DDR damals schon so einen tollen Pfarrer kennengelernt hätten wie den Kalle, den wir gerade gehört haben?
Weiß ich nicht.
Wären Sie vielleicht eine gute Pastorin geworden?
Ich glaube, ich bin eine ganz gute Pastorin. Mein ganzes Leben lang habe ich immer für den Frieden gesungen. Ich habe immer für Gott Musik gemacht. Also in dem Sinne habe ich mich schon immer als so eine Art Reverend Pastor gesehen. Wenn ich auf die Bühne gehe, ich singe immer das Ave Maria, ich singe immer Lieder über Erkenntnissuche. Wahrheitssuche. Gott ist ja Liebe, vergiss nicht. Also ich singe Lieder, wo ich über die Liebe zu den Tieren singe. Dann habe ich ein Lied, das heißt Pollution Pirates. Da singe ich über die Liebe zur Natur und die Nichtliebe der Umweltpiraten zur Natur. Denn die tun sie ja zerhacken, zerstampfen die ganzen Atomlobbys mit ihrem Atommüll. Also es gibt noch was zu tun hier, Leute. Krempeln wir die Arme hoch, die Ärmel. Entschuldigung.
Manchmal sind es ja auch gerade die Umwege im Leben, die das Leben spannend machen.
Ja, vor allen Dingen, man muss ja auch erst die guten von den bösen Geistern unterscheiden lernen. Also sich von Gott lenken und leiten zu lassen, bedeutet ja nicht angstvoll in seiner Bude rumzusitzen und zu warten, ob mal ein netter Christ an der Tür klingelt. Du musst schon selber den modernen Arsch bewegen.
Wir reden gleich weiter über Ihre Bekenntnisse. Vielleicht gibt es ja auch im HR1-Fragebogen ein paar Bekenntnisse.
HR1 bewegt.
Nina Hagen hat schon viel gesehen von der Welt, sogar beim legendären Rock in Rio ist sie damals aufgetreten vor 350.000 Menschen. Haben Sie heute noch eine Verbindung zu Brasilien?
Aber ja, ich bin auch bald wieder da.
Ehrlich?
Ja, hallo. Wie, jetzt denken Sie, ich gehöre schon zum alten Eisen und kann nicht mehr selber alleine auf die Bühne laufen? Also wir werden auch in Peru spielen, da haben wir leider immer nur eine Zwischenlandung gehabt. Peru und Argentinien, Venezuela. Wenn mein Album in den USA rauskommt, dann gehen wir auch in Nord- und Südamerika wieder auf Tour. Und zum ersten Mal will ich auch nach Südafrika und nach Australien. Da war ich noch nicht.
Kommen wir zum HR1-Fragebogen, ausgefüllt von der vielbeschäftigten Nina Hagen. Mein schönstes Privileg als international bekannte Künstlerin ist?
Dass ich immer den Menschen in aller Welt in meinen Konzerten daran erinnere, wo ich herkomme. Ich komme aus dem Land, wo die Mauer gefallen ist. Erst wurde die Mauer gebaut, dann ist sie gefallen und zwar ohne einen Tropfen Blut. Und dann erkläre ich dem Publikum, warum das so war. Und ja, und dann klatschen die Leute wie verrückt, wenn sie sich nochmal daran erinnern. Ah ja, genau. Die kommt aus Deutschland. Deutschland ist ja das Land mit der friedlichen Revolution. Da ist ja nicht ein Tropfen Blut geflossen. Außer vielleicht bei den Frauen, die gerade ihre Tage hatten.
Kommen wir zurück zum HR1-Fragebogen. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr...
Also in der DDR, im Konsum, an der Ecke, wo auch die neue apostolische Kirche ist, da kostete eine Butter, weiß nicht, eine Ostmark?
Keine Ahnung. Stolz bin ich darauf.
Ich bin stolz darauf, dass es eine göttliche Schöpfung gibt. Ist das nicht ein Grund, stolz zu sein, dass wir eine Existenz haben, ein Dasein, dass wir am Leben sind? Und weißt du, worauf ich ganz besonders stolz bin? Dass der liebe Gott einen Masterplan hat und dass er uns das ewige Leben schenkt und nicht nur so ein kurzes Blumendasein.
Ich hasse es, wenn...
Ich hasse es, wenn Menschen sich entschuldigen, wenn sie aus Versehen rülpsen.
Das Dumme an der Demokratie ist...
Dass sie gar keine Demokratie ist. Die Demokratie muss Basisdemokratie sein, dann ist sie erst Demokratie.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit...
Mit der israelischen Regierung.
Oh, das wird ein lustiger Abend.
Doch, dann sing ich bei mir, bist du schön.
Peinlich war mir zuletzt.
Dass ich das jetzt gerade eben gesagt habe. Die israelische Regierung, bei mir bist du schön. Bei mir bist du gar nicht so schön.
Letztes Stichwort, Heinrich Böll.
Oh, Heinrich Böll. Das ist ein ganz toller Mensch gewesen.
Heinrich Böll war oft auch zu Gast bei Hagens.
Ja, den kenne ich aus meiner Kindheit. Der hat mich, hat mit mir wahnsinnig tiefe Gespräche geführt.
Und in dieser Zeit haben Sie auch Udo Lindenberg kennengelernt?
Ja.
Auch der hat die Hagens zu Hause in Ost-Berlin besucht?
Der hat Wolf Biermann. Ja. Also die Hagens hat überhaupt keiner besucht. Außer meine Freunde, die mich besucht haben. Oder die Freunde von meiner Mutter, die meine Mutter besucht haben. Aber diese Menschen haben alle Wolf Biermann besucht. You know?
Sie waren Jugendliche und Udo Lindenberg hat Wolf Biermann besucht. War er für Sie damals ein Vorbild oder?
Ich kannte Udos Platten, ich kannte jeden seiner Songs auswendig. Ich fand einfach, dass er der oberbegnadetste Rocker aller Zeiten ist und dann macht er auch noch so tolle deutschsprachige Rockmusik und es war einfach umwerfend, weil das war der Erste, der ebenbürtige deutsche Rockmusik gemacht haben. Sonst konntest du dir das Zeug irgendwie schlecht anhören, in deutscher Sprache. Weil er sich nicht verstellt hat, weil er selbst war und in seinem Akzent auf seine Art und Weise plötzlich ging es, deutsche Sprache, Blues auf Deutsch zu singen und Rock auf Deutsch zu singen. Es war einfach genial, mit ihm zusammen mal einen Abend abzuhängen, Ost-Berlin, das war einfach eine Vorstufe zum Paradies, es war toll.
Und von Udo Lindenberg haben Sie sich einen Titel gewünscht, Hinter dem Horizont,
ja,
den
ja.
wollen wir jetzt spielen. Nina Hagen ist sehr offen in ihrem Buch Bekenntnisse. Sie schreiben sogar über etwas, worüber die meisten Frauen, die es betrifft, ihr ganzes Leben lang schweigen. Sie bekennen, dass sie in sehr jungen Jahren zweimal abgetrieben haben.
Und eine Fehlgeburt hatte ich.
Auch noch. Wie alt waren Sie damals?
Die erste Abtreibung, die war mit 14.
So früh?
Ja. Ja. 14. Und die Fehlgeburt war mit 17.
Sie beschreiben das als eine sehr traumatische Erfahrung.
Oh ja. Yeah. Weil, ich meine, ich war nun mal schon so früh, in Anführungsstrichen, erwachsen. Ich hatte eine feste Beziehung mit dem Kai Iliev in Ost-Berlin und ich war halt schwanger und das ging nicht. Das ging leider nicht. Alle haben gesagt, ja, Abtreibung. Und bei der ersten Abtreibung war das auch so, dass man gesagt hat, ja, die Charité, und es geht ganz schnell, dann kriegst du nichts von mit und bla 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 bla. Das ging noch einigermaßen, kann mich erinnern. Aber dann bei der zweiten in Polen, wo ich dann nach Polen musste, das war einfach nur noch ganz schlimm. Ich habe da getrauert wie verrückt. Und dann habe ich dann auch noch mit 17 eine Fehlgeburt gehabt. Da habe ich das Kind Ende 5. Monat schon verloren. Musste vorher ganz lange flach liegen irgendwie. Wollte das... Vielleicht hat Mutter Natur gesagt, mit dem Kind ist was nicht in Ordnung. Eine Fehlgeburt ist besser. Ich weiß nicht. Es ging dann von alleine los. Und dann... Leider steht das nicht im Buch drin. Das musste irgendwie alles so schnell gehen. Ich verstehe das auch nicht. Das erste Kind von Wolf Biermann, er hat ja dann eine neue Beziehung gehabt mit Tine. Das Kind hieß Benjamin Biermann und ich kann mich noch erinnern, ich hatte mein Kind verloren und die Tine hat ihr Kind bekommen und ich durfte Baby Benjamin immer mit in mein Bettchen nehmen und ich habe dort oft zum Mittagsschlaf mich aufgehalten und dann habe ich mich hingelegt und dann haben sie mir Baby Benjamin zu mir gelegt und ich habe mich so gefreut über Baby Benjamin, der übrigens heute ein ganz toller DJ ist und bin sozusagen so die Patentante von Benjamin, weil man mir ihn als Baby schon immer zum Babysitten so an die Brust gelegt hat. Nicht an die Brust, in den Arm.
In den Arm.
Aber ich habe mir schon immer ganz, ganz wild eigene Kinder gewünscht. Und wo mein Kinderwunsch in Erfüllung ging, 1981 und dann nochmal mit Otis 1990, das war wirklich the biggest dream come true. Ich bin total happy, dass Cosma und Otis auf der Welt sind und dass ich ihre Mama sein kann, ja.
Ich finde es sehr wichtig, dass Sie diese Erfahrung schreiben, weil die meisten Frauen, die über Abtreibung sprechen, die machen das in dem Duxus, mein Bauch gehört mir, das ist meine Entscheidung, und um sich zu rechtfertigen. Das mag ja auch in Ordnung sein, aber ja. Nur ganz wenige erzählen offen, wie traumatisch das ist und wie
ja,
lange man darunter leidet.
Ja, war einfach schrecklich.
Ja, und dass man das nicht mal...
Ich hätte das gut geschaukelt. Ich hätte 10 Kinder vielleicht haben können, ich hätte das super geschaukelt. Next time.
Wird das Thema Abtreibung bei uns vielleicht zu locker gehandhabt?
Naja, wir leben in einer geldorientierten Gesellschaft. Imperialismus. Menschenleben sind nicht so wichtig. Hauptsache, der Kapitalist hat genug Kohle mit seiner Fabrik da, mit seiner Atomfabrik. Das Soziale in unserer Gesellschaft lässt sehr zu wünschen übrig, sehr.
Nina Hagen in HR1. Herr Uwe Bernd und Nina Hagen, sie spielte einst auch die böse Hexe in Otto Walkes 7 Zwerge. Das heißt, sie sind sich auch nicht für Nonsens zu schade.
Nee, ich bin, man hat das doch gesehen in der Silvestersendung vom Fernsehfunk der DDR, da habe ich Mireille Mathieu nachgemacht, aber hallo. Und Reinhard Lacomi habe ich nachgemacht, ich mache Männer und Frauen nach. Ich bin eigentlich ein Comedian. finde ich.
Jetzt wollen wir Ihr Buch verschenken. Wir haben es ja versprochen. Handsigniert 3 Exemplare von dem Buch Bekenntnisse, erschienen im Padloch Verlag. Rufen Sie uns an, aber bitte nur, wenn Sie folgende Frage beantworten können.
Oh.
Wie heißt Ninas leiblicher Vater? Also nicht der berühmte Stiefvater, sondern wie heißt Nina Hagens leiblicher Vater, wenn Sie das noch wissen? 0800 155 4x die 1. 0800 155.
Schöner Bekannter.
4x die 1.
Oh, 4x die 1.
4x die 1. Gut. In dem Buch, da steht ganz am Anfang ein Zitat von den Doors.
Right.
Riders in the Storm.
Ja.
Warum beginnen Sie damit Ihre Biografie?
Weil das ist eine unglaublich gute Beschreibung unseres Planeten und des Lebens auf Planet Erde von Jim Morrison. Unglaublich gute Beschreibung. Die Warnung ist in der zweiten Strophe und die Beschreibung, wie wir auf die Welt kommen, und ist einfach ein klasse Song. Auch die Melodie und der Rhythmus und die Stimme und so. Das singen wir auch in unseren Konzerten.
Den spielen wir jetzt. Riders in the Storm. Cool. Oder wollen Sie ihn selber spielen?
Nee, das kann ich nur mit Band. So gut das kann ich mit Gitarre spielen.
Gut, alles klar.
Riders on the Storm. Riders on the Storm.
Nina Hagen ist ein kleiner Weltenbürger. Wir haben schon viel gehört über ihr Leben, aber wir wissen noch nicht genau, wie sie denn nun eigentlich wirklich jetzt lebt. Pendelt sie immer noch viel zwischen Los Angeles und Berlin hin und her?
Ja, aber nicht viel, sondern gesund. Also ich war jetzt zum Silvester in L.A. und habe mit Rodney Bingenheimer, dem alten DJ von KROQ, der Nina unter anderem berühmt und berüchtigt gemacht hat in den USA, bei seiner Silvesterfete war ich und habe dort gesungen. Dann war ich in Schüttorf in unserer Kirche zum Neujahrskonzert. Dann bin ich wieder zurück und habe unser neues Album fertiggestellt, weil jeden Tag im Studio für viele Wochen an der neuen tollen Gospelplatte gearbeitet. Und Amerika ist für mich meine zweite Heimat. Und man darf nicht vergessen, ich war ja schon 1979 zum ersten Mal dort. Also der Manager von Frank Zappa hat mich nach Amerika geholt. Das war auch ein Riesenherzenswunsch von mir, schon ewig langer, der dann in Erfüllung gegangen ist. Und in Amerika habe ich eine Band gecastet, habe ich Musiker zusammengestellt, eine neue Band gecastet. Wir sind auf Tour gegangen, haben an einem neuen Album gearbeitet. Das war mein erstes englischsprachiges Album. Das heißt Nonsex Monk Rock, ist ein Klassiker, wie ich finde. USA ist auch meine Heimat. Ich habe zwar keine Staatsbürgerschaft, aber ich besorge mir bald eine Staatsbürgerschaft, because die Zöllner an der Grenze, jedes Mal, wenn ich von zu Hause aus Deutschland zurück nach Hause nach Amerika fahre, dann tun die mich immer in die Ecke stellen. Ich muss mich erst mal ungefähr 2 Stunden lang schämen. Ich weiß aber nicht, warum. Und obwohl ich habe die tollste Green Card der Welt und einen tollen deutschen, europäischen Ausweis und alles. Und dann sage ich, warum? Wieso? Warum behandelt ihr mich so? Ich will doch nur nach Hause. Und dann haben die gesagt, wären Sie doch Citizen. Wären Sie doch Staatsbürger. Ach, so macht ihr das heutzutage. Wie gesagt, ihr wollt mehr Staatsbürger haben, wollt ihr mich? Keine Ahnung.
Sie leben dort ja vor allem, weil Sie wollten, dass Ihr Sohn Otis dort zur Schule geht.
Nee, er wollte dort zur Schule gehen.
Er wollte dort zur Schule gehen. Und die Schule ist ja jetzt fertig, oder?
Ja, er ist nicht mehr in der Schule.
Stimmt es, dass er nicht etwa Otis heißt wegen Otis Redding, sondern weil es eine Fahrstuhlfirma gab namens Otis, wo Sie mal stecken geblieben sind? Ist das wahr, die Geschichte?
Nein, ich bin nicht stecken geblieben mit dem Fahrstuhl, überhaupt noch nie. Toi, 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 Klopf auf Holz. Die Sache war ja so, man ist ja auf Namenssuche, wenn ein neues Kind auf die Welt kommt. Und Otis Redding ist sowieso mein absoluter Liebling unter den ganzen musikalischen und Sängern. Ich habe auch noch andere Lieblinge, aber er ist der Liebling. Und Otis Redding musste schon so früh sterben. Und ich dachte, oh, der Name ist so wunderbar. Und wo ich dann nun mal schon schwanger war mit Otis, dann war ich oft in einem Fahrstuhl und auch Rolltreppen. Und da steht immer Otis, weil es gibt eine Firma, die so heißt. Und daher hat sich das dann wohl festgeschrieben. Aber Otis bedeutet auch in Lateinisch in Gottes Ohr.
Wie oft sieht sich die Familie Hagen, Eva Maria Hagen, Cosma Shiva Hagen, Nina Hagen?
Wir sehen uns so oft wie möglich. Und wenn nicht, wenn wir uns nicht sehen können, dann sehen wir uns wenigstens auf dem Skype. Die beiden Frauen, Eva und Cosma, sind jetzt 2 Vollblutkünstlerinnen. Die haben ja auch viel zu tun. Aber Cosma ist nicht nur Schauspielerin, sondern sie veranstaltet ja auch Veranstaltungen. Also sie ist eine Veranstalterin und hat einen ganz tollen Club. Und da trete ich auch oft auf in ihrem Club.
Nina Hagen.
Ich habe Schmidt gemacht und werde ich jetzt auch wieder eine Lesung machen. Gospel Brunch, meine neue Platte. Nächste Woche bin ich wieder bei ihr, privat in Hamburg. Neulich habe ich sogar mit meiner Tochter in einem Bett geschlafen.
Weil Sie bei ihr gewohnt haben dann?
Weil ich bei ihr übernachtet habe und da sind wir beide auf derselben Matratze eingepennt. Siehst du, sowas gibt's auch.
Nina Hagen in HR1. Musik. Nina Hagen im HR1-Talk und eins freut mich besonders, sie kommt ja in den kommenden Wochen auch ein paar Mal nach Hessen, denn sie geht auf Lesetour, wollen wir nicht vergessen, zum Beispiel am 11. Mai in Kassel in der Christuskirche. Werden das dann so richtige fromme Bekenntnisveranstaltungen?
Es werden bestimmt lebendige Bekenntnisveranstaltungen. Wenn ich aus meinem Buch vorlese und aus meinem Leben berichte und Musik mache, ich bringe ja die Musik auch mit, dann werden wir bestimmt auch zusammen beten und wir werden Gottes Gegenwart spüren und das wird ganz toll.
Jetzt haben wir ganz ausführlich geredet über viele Aspekte Ihres Lebens. Vermissen Sie was? Fehlt Ihnen noch einer? Wir haben Ihre ganzen Sozialprojekte kaum erwähnt, das Sterbehospiz zum Beispiel. Aber vielleicht ist das auch dann eine andere Sendung.
Ja, ich meine, wir machen ja alle viel Charity und durch meine Charity in Afghanistan, auch mein Waisen- und Frauenhaus, das ich unterstütze, da will ich ja auch sehr gerne bald mal hin. Und ich will ja auch gerne ein Friedensmusikfestival organisieren in Afghanistan. Ich habe ganz, ganz viel vor. Ich war schon im Verteidigungsministerium vorstellig gewesen, um herauszufinden, wie das aussieht mit der Bundeswehr, ob sie uns logistisch helfen können, Equipment rüberzubringen und solche Sachen.
Wird da was draus werden?
Natürlich. Ja? Hör mal, Afghanistan ist ein wunderbares, ein tolles Land. Es gibt so tolle Musiker dort. Auch die muslimischen Musiker aus Pakistan, die Sabri Brothers, die waren bei uns in Berlin im Tempodrom zu Besuch. Und ich finde es ganz wichtig, die Freundschaft zwischen Muslims und Christen, dass man das stärkt durch unsere Kultur und durch unsere Menschlichkeit, durch unsere Ethik. Und Friedenskultur ganz groß schreiben. Wir werden wahrscheinlich ein neues Ministerium in Deutschland erschaffen. Ein Ministerium für Friedenskultur.
Nina Hagen im Verteidigungsministerium, ja. Das stelle ich mir sehr lebhaft vor.
Ja, natürlich. Ich bin eine Künstlerin des deutschen Volkes. Vergessen Sie das nie. Ich singe Jazz, ich singe Swing, ich singe Rock, Pop, Reggae, singe ich alles, sogar Schlager. Mein Publikum weiß das. Aber die Presse bisher hat mich immer nur als durchgedrehte Quadratschachtel in den Medien dargestellt. Es ist schon so, dass ich in den Medien nicht jetzt oder auch von den Plattenfirmen meines Landes nun nicht gerade unterstützt werde.
Nina Hagen, herzlichen Dank für den Besuch. Schaffe. Zum Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast, wenn er denn möchte, ein kleines bisschen was aufwendig aussagt.
Okay. Theodor Fontane, das Trauerspiel von Afghanistan. Der Schnee leis rieselnd vom Himmel fällt, ein Reiter vor Jalalabad anhält. Wer da? Ein britischer Reitersmann, bringe Botschaft aus Afghanistan. Afghanistan, er sagt es so matt, es umdrängten den Reiter die halbe Stadt. Sir Robert Sale, der Kommandant, hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand. Sie führen ins gläserne Wachthaus ihn, sie setzen ihn nieder an den Kamin. Wie labt ihn das Feuer, wie wärmt ihn das Licht. Er atmet hoch auf und dankt und spricht. Wir waren 13.000 Mann. Von Kabul unser Zug begann. Soldaten, Kinder, Weib und Mann. Oh, die Strophe ist weg. Anyways, von diesen 13.000 Mann ist nur einer heil wieder nach Hause zurückgekehrt. Und das ist das Ende von dem Gedicht. Hoffentlich kriegen wir das auf die Reihe auf unserem schönen Planeten. Was denkst du? Was denkt ihr Leute da sonntags an eurem schönen Sonntagsfrühstück? Ich wünsche euch alles Liebe. Ich hab euch lieb. Und ich hoffe, wir treffen uns mal bei einem tollen Konzert oder bei einer Lesung.
Das soll das Schlusswort sein. Herzlichen Dank, Nina Hagen. Wenn Sie die Sendung nochmal hören, sie wird später auch im Internet stehen. Dort können Sie sie abrufen als Podcast unter hr1.de. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Sonntag noch.
Wir sind das Volk.